Lehrer-Talk.
Man kann nicht unterrichten, ohne zugleich zu erziehen.
Erziehungsauftrag ist eben kein Nice-to-have, sondern im Grunde genommen unser pädagogischer Kompass. Und
Beziehung ist ja der Schlüssel zur Erziehungsarbeit, oder?
Der Erziehungsauftrag wird oft als moralisches Feigenblatt benutzt, um autoritäre Kontrolle zu rechtfertigen.
Habe ich ihn gefragt, ob ich ihn vielleicht mal anschreien sollte?
Lehrer-Talk.
Hallo zusammen. Wir starten wieder mit einem neuen Talk und ich bin heute, wie versprochen, nicht alleine, sondern mit dabei ist Yunus. Hallo Yunus.
Moin moin. Endlich ist es soweit.
Ja, sehr schön. Ich freue mich. Und wir starten direkt ins Thema, würde ich sagen. Oder willst du irgendwas von dir noch persönlich plaudern, ausplaudern? Nee, ne?
Gibt nichts. Los geht's.
Los geht's. Aber irgendwie hast du dich ja sehr intensiv mit dem Wunsch geäußert, doch mal über den Erziehungsauftrag sprechen zu wollen, über unseren Auftrag zu erziehen in der Schule. Nicht nur zu bilden, nicht nur zu Wissen zu vermitteln, sondern auch zu erziehen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, also wir kriegen irgendwie dauernd gesagt, dass wir einen Bildungs- und Erziehungsauftrag haben. Wir haben das immer gelernt. Faktisch setzen wir sehr viel Bildungsauftrag um und den Erziehungsauftrag auch, aber eher immer beiläufig und vor allem nicht so bewusst. Also ich kann natürlich nicht auf alle schließen. Ich nehme mal mich zuerst in den Blick. Das läuft immer eher beiläufig, aber ich finde, man sollte sich hier und da mal ein paar Gedanken machen, ohne jetzt die große Literatur zu wälzen. Das hat man ja meistens schon öfter mal früher gemacht. Aber dass man sich mal nochmal die Dinge nochmal in den Kopf ruft, was gerade wichtig ist. Also das ist ja ein Riesenfeld mit vielen Theoretikern, die was dazu geschrieben haben und vor allem auch vielen Richtungen, ne, wo der Erziehungsbegriff unterschiedlich gefüllt wird. Aber dass man sich vielleicht einfach mal Gedanken macht, was ist jetzt der Status quo meines Bildes vom Erziehungsauftrag, den wir in der Schule umsetzen.
Also du hast gesagt, man hat das immer gesagt bekommen und so. Also vielleicht vorweg nochmal in Erinnerung gerufen, das steht ja auch im Schulgesetz drin, dass wir einen Erziehungsauftrag haben und nicht nur einen Bildungsauftrag. Also wir finden das nicht nur wichtig, sondern es ist eben auch richtig ein Auftrag, ne? Nicht nur eine Idee, sondern ein Auftrag, also ein Gesetz sozusagen, oder kann man das so sagen?
Ja klar, und macht natürlich auch einen großen Teil unseres Berufes aus. Und ich meine aber jetzt nicht nur, dass ich das mache, weil ich es muss, sondern das ist ja unser Berufsethos.
Ja, das ist, glaube ich, auch das, worum es dir, glaube ich, ging in dieser Folge oder jetzt erstmal bei dem Thema, ne? Nicht, also den persönlichen Beweggrund, warum du es wichtig findest, zu erziehen, oder?
Ja, genau. Und vor allem, es gibt da ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Aspekte, ne? Es gibt ja auch, oder auch, ich finde, es drückt sich ja manchmal in so pathetischen Zitaten aus. Manche sind, wo wir sofort zustimmen würden.
Hau mal eins raus.
Zum Beispiel, zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern, man könnte jetzt in dem Fall auch Lehrern sagen, bekommen: Wurzeln und Flügel. Mhm. Da würden wir, glaube ich, alle ganz schnell beipflichten und sagen, oh, das klingt pathetisch,
das klingt schön.
Und da steckt viel, viel drin.
Ja.
Aber es gibt eben auch Zitate oder Aussagen, die sagen, der Erziehungsauftrag wird oft als moralisches Feigenblatt benutzt, um autoritäre Kontrolle zu rechtfertigen. Das ist ja schon mal eine ganz andere Richtung. Und und so kann man mal drüber nachdenken, was wollen wir eigentlich, was denken wir eigentlich, und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, erstmal zu überlegen, womit wir diesen Begriff überhaupt füllen.
Ja. Boah, muss ich jetzt erstmal länger drüber nachdenken. Erziehen. Hast du was im Kopf direkt? Willst du starten, wo du ihn mitfüllen würdest?
Ja, also
Gute Pause, Yunus. Guck mal, unsere Hörer, die denken, glaube ich, jetzt auch. Erziehung, was bedeutet das eigentlich? Oder?
Ja, klar. Also ein Menschen letztlich auf dem Weg zu begleiten und dabei Strukturen mitzugeben und daran wachsen zu lassen. Und das kann man dann natürlich noch weiter füllen, ne? Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht noch Demokratieerziehung. Gut, das vielleicht habe ich mal mehr im Fokus, weil ich auch Politiklehrer bin, aber gerade vielleicht in der gegenwärtigen Gesellschaft ist das wichtig. Und ja, alle Menschen mit reinzunehmen in diesen Prozess und ja, eine gewisse Grundhaltung mitzugeben. Und dann kommt mal ganz viele Punkte dazu, die ich dann mit hineinnehmen würde. Aber die Persönlichkeitsentwicklung ist wahrscheinlich der größte Fokus. Und da eine ganzheitliche Förderung vorzunehmen. Also
Ich finde, die Persönlichkeitsentwicklung, das könnte jetzt so ein bisschen auch sehr individuell fokussiert sein. Und ja, jeder kann sich ja irgendwie so frei entwickeln, wie er sein möchte und wie er sich denn frei entfaltet. Und da wird das Individuum so groß geschrieben, finde ich. So könnte man es meinen. Aber der andere große Aspekt in der Erziehungsarbeit ist ja die Verantwortung, ne? In der Gesellschaft. Die soziale Verantwortung, die Verantwortung für die man hat vor sein, für sein Gegenüber, ne?
Ja, ja.
Also Persönlichkeitsentwicklung möchte ich hier beipflichten, aber nie alleine gedacht, sondern immer als Teil der Gruppe, ne?
Ja, aber da merkst du ja auch, da kommt ja dann gleich dieses Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, ne? Moralisches Feigenblatt, um autoritäre Kontrolle zu rechtfertigen. Also letztlich steckt da ja auch so eine Art Frage dahinter, ist das so eine Art Anpassungsauftrag, dass man Systeme schafft, in die ein Mensch hineinpassen soll? Oder ist es eher sowas wie der Versuch, ein Kind an eine Welt anzupassen, die er später selber erst verändern soll? Also jetzt vielleicht, ja, wir merken, wir schwimmen ein bisschen. Es geht mir darum, ja, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Gesellschaft und da sind so Prinzipien wie Freiheit etc. wichtig und es ist ja nicht unsere Aufgabe, den Schüler nur in dieses Kollektiv hineinzupassen, sondern anzupassen, reinzuschieben, sondern zu sagen, so funktioniert unsere Gesellschaft und so funktioniert Teilhabe. Und ihm dabei helfen, teilnehmen zu können.
Ja. Aber würdest du denn sagen, dass es, also ich frage mich gerade, warum du so überlegt hast, würdest du denn sagen, dass man Persönlichkeitsentwicklung auch ohne die Verantwortung in der Gruppe denken könnte? Muss nicht der Aspekt der Freiheit und so weiter, den du genannt hast, Freiheit immer mit Verantwortung zusammen genannt werden?
Ja, aber die Verantwortung kann man ja nicht nur für andere haben, sondern auch für sich selbst. Und mir geht es schon auch darum, dass dieser Verantwortungsgedanke nicht einfach ein Anpassungsgedanke ist.
Ach so, ja. Okay. Ja, ich kann mir vorstellen, warum, oder für unsere Hörer auch gerade, ich kenne dich, Yunus, ich habe gerade eine Idee, warum dir dieser Punkt wichtig ist. Ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden. Okay. Ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden, wo die Gefahr hinauslaufen könnte. Magst du es nochmal formulieren? Genau, was könnte das für ein Problem für unsere Hörer bitte noch einmal formulieren, wenn man das zu sehr forciert, diese Verantwortung in der Gesellschaft? Welche Probleme würden dann entstehen?
Ja, nicht mit dieser Vokabel, sondern eher im Sinne von, es ist ein autoritärer Drill, der sagt, so und so läuft unsere Gesellschaft und so, lieber Schüler, hast du zu funktionieren.
Ja, ja.
Und damit kannst du natürlich teilnehmen, aber eine Teilnahme, die so, nur so funktioniert, indem ich sage, durch diese Tür gehst du, und dann, aber nee, da gehst du bitte nicht lang. das ist ja keine freie, offene Gesellschaft. Ja. Sondern
das ist so ein Gesellschaftskodex, so ein Moralisieren, ne? Letztlich, ja. Oder? Der dann irgendwie entstehen könnte, wenn man diese Verantwortung zu eng fasst oder zu eng betrachtet, die man seinem Gegenüber hat, ne? Ja, okay. Ja, es ist eben beides, ne? Aber ich sag mal so, wenn ich Freiheit und Verantwortung denke, dann hat der andere ja auch eine Freiheit und auch eine Verantwortung mir gegenüber. Und wenn alle das gleichermaßen denken würden, dann würde es irgendwie funktionieren, oder? So nach Kant vielleicht irgendwie. Viele unserer Hörer haben jetzt wahrscheinlich auch Kant die ganze Zeit mitgedacht, oder? So, ja. Okay.
Ja, ja, natürlich. Also wir haben ja auch eine...
Sehr philosophisch gerade.
Plurale Gesellschaft. Wir haben ja auch eine plurale Gesellschaft und, ja. Und gleichzeitig brauchen wir eine Wertevermittlung. Und da muss man sich natürlich überlegen, welche gemeinsamen Werte gibt es in einer vielfältigen Gesellschaft? Und es ist ja auch irgendwie auch ein Privileg, dass wir uns darüber Gedanken machen können, dass wir sagen können, Erziehungsauftrag ist eben kein nice to have, sondern im Grunde genommen unser pädagogischer Kompass. Und wir haben die Möglichkeit und die Verantwortung auch für die Schüler zu sagen, die und die Wege gibt es, in unserer Gesellschaft zu leben, und vielleicht kannst du auch noch ein paar neue entdecken. Mhm. Und wir helfen dabei.
Mhm. Ja, was machen wir jetzt, Yunus? Wollen wir es ein bisschen konkret machen oder hast du was anderes noch im Kopf? Mich würde interessieren, du hast es am Anfang angerissen, jetzt sag mal hier raus mit der Sprache, du hast irgendwie so gesagt, so ja, ich habe das Gefühl, wir kommen dem nicht so richtig, werden dem nicht so richtig gerecht. Erzähl doch mal ein bisschen was, plauder doch mal ein bisschen. Du hast gesagt, ja, ich kann ja nur für mich sprechen, aber so wie ich dich kenne, nimmst du das doch sehr ernst oder nicht? Was hörst du denn so? Ist ja keine Namen nennen, ist ja klar. Was für ein Gefühl hast du?
Du schiebst mich hier wie so ein Hütehund über eine Weide.
Ja, muss auch ein bisschen spannend sein jetzt hier. Soll ja auch unterhaltsam sein, ne? Nicht so theoretisch, philosophisch.
Naja, also komm, der durchschnittliche Lehrer drückt die Türklinke runter, überlegt sich, was ist heute für ein, was habe ich heute nochmal für ein Thema? Ach, heute binomische Formel oder heute Osmose oder heute die Kunst.
Dur-Dreiklang.
Dur-Dreiklang.
Ja.
Und das ist es. Und das sind die Kompetenzen, die meine Schüler erlernen sollen. Dann habe ich mir einen Einstieg vorbereitet und überlegt, wie ich das Ganze erarbeite und dann, wie ich es sichere, etc. Ja. und so weiter und so fort. Das ist gar nicht mal die Diskussion. Es geht ja nicht, das sind ja trotzdem Kompetenzen, die ich dann dabei habe und fördere und so weiter und so fort.
Ja.
Aber es hat ja noch nichts. Es ist nicht der Fokus, den Erziehungsauftrag umzusetzen. Das ist ja dann in erster Linie ein Bildungsauftrag. Sie können dann hinterher den Dur-Dreiklang bestimmen und
oder den Satz des Pythagoras anwenden.
Genau. So, ja. Und dann haben sie aber noch nichts als Mensch automatisch gelernt im Fokus. Mhm. Beiläufig passiert natürlich immer was, denn der Mensch, der Lehrer sendet ja im Grunde genommen immer, ne? Also auch wenn er nicht ausspricht, hat er eine Haltung und diese Haltung wird deutlich. Ist ein Lehrer, also ich meine jetzt nicht nur eine allgemeine politische oder Wertehaltung, sondern einfach so erstmal eine Haltung. Ist ein Lehrer genervt, dann sendet er auch Signale. Gibt es einen Lehrer, der an seine Schüler glaubt und stärkt sie? Das merken die Schüler auch automatisch. Und das merkt man auch im Tonfall, ne? Der Tonfall färbt den Unterricht, die Gespräche, die Entscheidungen und so weiter und so fort. Also das mal losgelöst davon, kann man sich ja überlegen, wenn ich diese Beziehung zu diesen Schülern habe, nutze ich die nur, um den Schülern eben den Satz des Pythagoras beizubringen oder aufzuklären, wie die Biologie der Welt funktioniert, oder nutze ich das auch, um ihnen zu zeigen, das sind die Probleme unserer Gesellschaft, das sind die Potenziale, die ein Mensch hat, das sind die Gefahren, die ein Mensch hat und arbeite darüber. Und damit solche Diskussionen nicht alles nur in der Werte und Norm und Religionsleiste stecken, kann man sich ja insgesamt mal darüber nach Gedanken machen, nachdenken. Oder, also, oder selbst, noch, und jetzt eine Sekunde noch, oder selbst, wie wir handeln. Ne? Man verwendet ja ganz ungerne in der Schule den Begriff Macht. Ja, also, aber letztlich haben wir Lehrer, setzen wir tagtäglich Macht ein, denn Macht ist ja letztlich nur jemanden zu beeinflussen und das tun wir ja durch Regeln, durch unsere Sprache, durch unsere Situation. Alleine, dass wir vorne stehen und diese Stunde, die nächsten 90 Minuten gestalten. Und das heißt, wenn solche Begriffe eigentlich in der Hintergrundfolie sind, dann muss ich mir überlegen, okay, was ist das eigentlich? Benutze ich gerade Macht? Warum benutze ich Macht? Und hat diese Macht auch einen Einfluss auf die andere Person? Und wenn meine Macht Einfluss auf den Schüler hat, dann erziehe ich gerade. Ja? So, jetzt habe ich lange geredet, du bist
zum dran. Thema Macht fällt mir gerade ein, da habe ich einen Begriff gelesen, neue Autorität oder sowas irgendwie. Hast du schon mal gehört? Neue Autorität, das ist ein
das
Konzept.
Das sind immer so gute Fragen. Autorität.
Klingt gut, ne? Klingt gut. Ja. Habe ich noch nie gehört vorher. Habe ich noch nie gehört. Neue Autorität. Soll halt so meinen, so man ist eben nicht mehr so irgendwie so, ich bin jetzt hier die Autorität, sondern also ich sag mal so, du hast auch Beziehung, das Stichwort Beziehung. Ich glaube, das
ist ja letztlich der Gedankengang. Das ist ja der Gedankengang zwischen einer zwischen einer bedürfnisorientierten Pädagogik und einer autoritären Pädagogik und dann steckt das irgendwo dazwischen. Also, oder? Verstehe ich das richtig?
Ich glaube. Also Beziehung ist ja der Schlüssel zur Erziehungsarbeit, oder?
Ja, natürlich.
Ist so, ne?
Ja, außer
sonst,
sie ist außer
es, sie, nee, 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 nein, 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 nein.
Ja, ja,
sonst
ich wollte
es nur
sagen,
autoritär und sonst ist es nur auf Regeln basiert und Regeln einhalten und das hier ist das ist die Regel und daran hältst du dich jetzt so.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Erziehung.
Ja, aber nicht eine, wo ich jetzt, also ich,
ja,
da würde ich jetzt nicht mich wiederfinden wollen.
Na, das ist klar, aber das machen ja viele. Nein, nein, aber, ganz kurz, wir reden zu viel gleichzeitig.
Ja.
Das ist ja etwas, was ganz viele machen und es gibt auch ganz viele Leute, die machen das nicht 90 Minuten, aber sie machen es 15 Minuten. 15 Minuten handeln sie super autoritär, erniedrigen Menschen, bremsen Menschen und so weiter und so fort. Das passiert ja schon. Ah. Es gibt ja, bei dir heulen sich auch Schüler über andere Kollegen. Ich meine, Schüler heulen immer über andere Kollegen, aber auch so, der hat mich total unfair behandelt, der hat das und das gemacht. Die betroffene Person, also der Lehrer oder Kollegin, wird jetzt nicht sagen, ich pflege den autoritären Erziehungsstil, weil es ihr nicht bewusst ist.
Ja.
Also, lange Rede, kurzer
Sinn. Hat mir heute eine Schülerin erzählt. Eine Schülerin hat mir heute erzählt, es ist wirklich nicht ratsam für einen Lehrer, wenn er irgendwie als Ziel hat, dass die Schüler vor ihm Angst haben. Sie mir erzählt in der Pause. Nach dem Unterricht sind wir zusammen dann auch in Pause gegangen und dann hat sie mir erzählt, wie schrecklich sie das findet, wenn Schüler Angst haben müssen vor den Lehrern und so. Und dass das doch eigentlich nicht, wirklich nicht das Ziel sein kann. Und dann hat sie mir das ausgeführt, das fand ich voll spannend. Ich sagte, ja, kannst ja mal in die Lehrerausbildung gehen oder so. Hat sie mir ausgeführt, was alles dagegen spricht und so, dass die Schüler dann ja nur noch das sagen würden, was die Lehrer denken und wollen und nicht mehr wirklich authentisch sind und dann auch nicht richtig gut lernen würden und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Ja.
Und deswegen war mir wichtig zu sagen, das ist ja schon auch Erziehung, aber sie ist eben der Teil der Erziehung, der eher negativ belegt ist und den man aber bedenken muss, wo man sich reflektieren muss, habe ich eigentlich heute autoritär gehandelt? Auch wenn ich gestern nicht autoritär gehandelt habe und morgen das nicht tun werde, vielleicht war heute dieser Tag, wo ich meine Macht knallhart ausgenutzt habe, meine persönliche Befindlichkeit an meinen Schülern abgelassen habe und statt mich irgendwie selbst zu disziplinieren und zu sagen, oh, ich muss mal dran denken, warum bin ich eigentlich hier? Welchen Erziehungsauftrag habe ich? Welches Menschenbild habe ich? Und welchen Einfluss habe ich eventuell auf die emotionalen und sozialen Entwicklungen der Kinder?
Mhm.
Und ja, und ich glaube, das war da so ein bisschen mein Anliegen, weil es eben doch meiner Meinung nach mehr Minuten eines Schultages gibt, in dem Schüler mit Lehrkräften in Beziehung sind, die so handeln. Und wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus. Ich sage nicht, dass ich, wenn ich von den 90 Minuten, dass ich nicht doch ein paar Minuten genau das mache aus Versehen. Es muss ja gar nicht immer absichtlich sein. Es kann ja auch einfach aus Versehen sein.
Ja.
Hat einen schlechten Tag und setzt es um.
Ja. Also, ich habe mal so ein paar Kriterien oder Merkmale, so Qualitäten, die ein Lehrer haben muss, rausgeschrieben oder mir rausgesucht, wie man gute Erziehungsarbeit leisten kann. Ich lese sie immer vor. Ich glaube, die passen richtig gut zu dem, was du da gerade gesagt hast. Das ist einmal Fachwissen. Dann ist es eine klare innere Haltung, der Wertschätzung und der Empathie. Also Empathie, ja. Dann ist es, finde ich, ein ganz spannender Punkt, die innere Ruhe, Gelassenheit, Selbstkontrolle. Und dann ist es eine bewusste Rollendefinition. Was sagst du dazu? Zu den Punkten? Zu den vier Punkten? Fachwissen, Empathie, innere Ruhe und Rollendefinition.
Soll ich hart sein?
Ja.
Nein, das ist für mich kalter Kaffee. Das ist für mich kalter Kaffee.
Aber es ist doch das, was du gerade eben gesagt hast.
Ja, aber bei mir geht es darum, das in 90 Minuten umzusetzen und sich bewusst zu sein. Natürlich. Und da ist ein Punkt, den würde ich da herausgreifen, die innere Ruhe.
Ja, ne? Das finde ich
Weil ganz oft ist man ja konfrontiert mit Schülern, die zum Beispiel nicht gehorsam sind. Ne? Also, weil wir eben nicht gleich eine antiautoritäre Erziehung haben, aber eine nicht die klassische autoritäre Erziehung des 19. Jahrhunderts haben, spielt natürlich diese Regelverletzung eine größere Rolle und mangelnde Disziplin eine größere Rolle. Und dann könnte natürlich der schnelle Weg sein, da eben nicht die Kraft zu haben, ranzugehen in Begegnung mit Empathie, mit Gesprächen, sondern einfach drüber zu bügeln.
Ja.
Und das insofern, die innere Ruhe fehlt, glaube ich, manchmal.
Also ich muss da ehrlich sein, das ist mein größtes Problem. Ich bin dann in solchen Situationen.
Launisch?
Weil ich dann irgendwie, ich habe dann irgendwas im Kopf, was ich gerne machen möchte, ich habe einen Plan und wenn dann Schüler halt irgendwie einfach so richtig querschießen und ich dann irgendwie so denke, wenn ich mich da jetzt drauf einlasse, dann dauert es einfach, dann kostet das Zeit und bringt einfach meinen kompletten Plan durcheinander und dann kann ich dann auch schon manchmal so ein bisschen.
Ja, was machst du denn? Was sagst du denn?
Das will ich jetzt hier nicht so öffentlich ausführen. So. Nee, aber ich kann dann auch schon manchmal laut werden. Ja, doch. Haben wir nicht schon mal eine Folge zu gemacht? Oh, ich will das hier. Hört euch das doch einfach nochmal an. Wir hatten auch so ein paar Folgen dazu, ne?
Ich glaube, bei Unterrichtsstörungen oder so war das.
Kann das sein? Ja, stimmt. Zu Unterrichtsstörungen, ja.
Ja.
Ja. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt nochmal aufgreifen, den du gesagt hast. Finde ich richtig gut. Nämlich, du meintest ja, dass viele eher so das Fachliche, also die Wissensvermittlung, den Bildungsauftrag im Kopf haben und dann so in den Unterricht reingehen, mit einem Konzept, was sie zu unterrichten haben oder unterrichten wollen, thematisch, an Wissen und an Kompetenzen, an Fähigkeiten, Fertigkeiten und dann vermittle ich das. Und dann wird das eben von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet, gelöst. Und alles ist wunderbar und alles ist wunderschön. Und da geht so ein bisschen der Erziehungsauftrag vielleicht manchmal verloren. So ähnlich hast du es ja geschildert. Und ich glaube, wenn man den Erziehungsauftrag immer mitdenkt, mit dem Bildungsauftrag und sagt, dass der Bildungsauftrag vom Erziehungsauftrag eigentlich gar nicht losgelöst werden kann. Ah, da habe ich dir, ich habe da doch auch schon hier, ich hau's jetzt mal raus, das Zitat, von wem habe ich dir doch vorgelesen, ne? In unserem Vorgespräch. Von Johann Herbert, ne? Dem Klassiker der Pädagogik, der die These aufgestellt hat, man kann nicht unterrichten, ohne zugleich zu erziehen. So, jetzt habe ich es einmal, bin ich es einmal losgeworden. So, und jetzt weiter im Text. Wenn das so ist, wenn er recht hat, dann ist es ja eigentlich so, dass wir das Wissen und Können, was wir vermitteln, gar nicht losgelöst vom Erziehen denken dürfen oder denken sollten. Und dass wir dann das Wissen und Können, was wir vermitteln, eingebettet in die soziale Verantwortung und dem sozialen verantwortlichen Nutzen unserer Schülerinnen und Schüler denken müssen, den sie von dem Wissen und Können dann haben werden. Aber war das jetzt zu kompliziert? Hast du verstanden, was ich meinte? Was wollte ich sagen? Hast du verstanden, was ich sagen wollte?
Ja, ich würde...
ich fand das großartig. Die Frage ist nur, ob es irgendwie rübergekommen ist.
Ja, also das ist ja... hat man dazu nicht auch immer geheimer Lehrplan gesagt?
Geheimer Lehrplan?
War das
ja, ich kenne den Begriff irgendwie, aber ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch.
Aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung.
Nee, kann sein.
Also,
ja, sag.
Rede. Ja, also es ist natürlich immer mit dabei. Nur im besten Fall ist ja es nicht nur ein Bildungsauftrag, der parallel einen unbewussten, unreflektierten Erziehungsauftrag mit transportiert, der am besten auch noch von Lehrern praktiziert wird ohne Haltung.
Ja.
Sondern, also im schlimmsten Fall meine ich, das war Ironie, sondern dass er eben bewusst beachtet wird, dass man sich Gedanken macht, was will ich eigentlich erreichen? Und das fängt schon dabei an, beim, ganz ehrlich, beim Gang durch die Mensa, mit wem rede ich, welchem Schüler sage ich mal, unterhalte ich mich mal, wen mache ich vielleicht mal auf Regeln aufmerksam, mit wem tausche ich mich mal aus. Denn das Bild von dem Lehrer, das ich gezeichnet habe, der die Tür aufmacht und den Satz des Pythagoras macht, ist natürlich so ein bisschen eher das Bild des klassischen Gymnasiallehrers. Also es gibt natürlich viele Lehrer, die einfach die ganze Zeit nur sagen Beziehung, Beziehung, Beziehung und die dann vielleicht eher die auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen sind und aufgrund der Klassenkonstellation gar nicht in der Lage sind, den Bildungsauftrag in diesem Umfang auszufüllen, wie sie ihn gerne ausfüllen würden. Mhm. Also das wollte ich nochmal kurz sagen. Uns geht es dann ja doch eher um die, wo das ein bisschen zurückgedrängt ist. Und das fängt eben nicht, das ist eben nicht nur im Klassenraum, es ist in den Pausen, es ist in der E-Mail-Kommunikation, es ist einfach immer. Mhm. Und das fängt damit an, dass der Lehrer schon mal in Anführungsstrichen, ist zumindest mein Blick darauf, ein bisschen über den Wolken schwebend, Mensch 2.0. Also jedes Gericht urteilt bei zum Beispiel Fehlverhalten von irgendwelchen Beamten, Lehrern, dass der Lehrer eine besondere Verantwortung hat, eine besondere Vorbildfunktion. Mhm. Und ja, dann haben wir die doch auch im Alltag und dann müssen wir die auch mal zeigen und dann kann uns der Schüler XY nicht egal sein, der da auf dem Hof irgendeinen Mist macht, sondern dann gehe ich halt hin und sage, ja, ich will halt eigentlich einen Kaffee trinken, aber ich unterhalte mich mal mit ihm und gucke mal, warum macht er gerade Mist oder beziehungsweise warum legt er gerade seinen Kopf in seine Hände und guckt zu Boden und wirkt traurig und.
Ja, ja. Ja, also übrigens, du hast recht, also geheimer Lehrplan, das ist das so ungefähr, genau, bezieht sich aber, glaube ich, insgesamt auch auf die Schulkultur, so ähnlich wie du es gerade auch dargestellt hast. Ich fände es spannend, sich immer zu fragen, das, was ich unterrichte, ist das jetzt reines Fachwissen Oder kann ich damit irgendetwas, also hat das irgendeinen sozialen Aspekt? Ja? Also aus meinem Fach jetzt, ich sag mal so, ich kann ein konkretes Beispiel nennen, aus meinem Musikunterricht. Ich unterrichte gerade Märsche, Kriterien von Märschen, also so ein Musik, ne? Militärmarsch.
Ich verstehe das bestimmte, schon. Ich bin nur sehr verwundert.
Hat ja bestimmte Kriterien, ne? Zum Beispiel.
Ist das irgendwie curricular so vorgesehen?
Oder? Zum Beispiel so ein Zweivierteltakt oder sowas, ne? Oder dann, okay, dass die so in Dur geschrieben sind und recht einfach und so weiter und so fort. Das kann man so alles unterrichten und so. Und es ist aber super, super spannend, weil es da nämlich natürlich eine politische Dimension gibt. Also es gibt halt Militärmärsche und es gibt aber auch tatsächlich Märsche von Komponisten, die aus Militärkritik komponiert wurden. Die dann so komponiert wurden, dass eben diese Kriterien irgendwie einerseits vorhanden sind, die Märsche so haben, und andererseits aber dem so entgegensprechen. Und dadurch entsteht halt so eine Kritik an Militär und an Musik als Mittel für das Militär. Und das hat halt, da hat halt dann, und das wollte ich erzählen, da hat halt so ein Dur-Dreiklang oder so ein Moll-Dreiklang oder so ein Zweivierteltakt plötzlich eine gesellschaftliche Dimension. Ja? Und stellt plötzlich so eine Frage an Verantwortung. Und das finde ich super spannend. Wirklich.
Ist dann, ja, du musst mich mal ins Boot holen. Ja. Ist so ein Moll-Marsch dann ein Trauermarsch oder was?
Naja, es ist halt so, dass so eine kritische Komposition gibt von Mauricio Kagel, kann ich jetzt also kurz sagen, falls hier Musiker unter uns zuhören. Die heißen dann 10 Märsche, um den Sieg zu verfehlen. Und okay, die sind halt so komponiert, dass du halt zum Beispiel einfach rhythmisch nicht wirklich dazu marschieren kannst, weil das irgendwie immer aus dem Takt gerät und dann fängst du an zu stolpern und so. Und was ich bei diesem Thema schaffe, das schaffe ich natürlich nicht bei jedem Thema, aber bei diesem Thema bietet sich das hervorragend an, dass ich diese musikalischen Merkmale, ja, wie zum Beispiel so ein Takt, so ein Puls, so eine Taktart, aber auch dann Tonalität und Harmonik, weil so ein Marsch ist irgendwie so, meistens so ein Militärmarsch ist ja meistens in Dur und fröhlich und beschwingt. Und wenn dann plötzlich so ein schräger Akkord da reinkommt, das ist dann irgendwie, ja, bringt irgendwie halt alles durcheinander. Und da steckt halt eine Kritik da drin. Und dann werden, dann kriegen, wiederhole ich jetzt, diese stumpfen Merkmale plötzlich so eine gesellschaftliche Dimension. Und das ist doch super spannend.
Die Revolution der schrägen Akkorde.
Ja, zum Beispiel. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das gleiche auch gut im Grammatikunterricht Deutsch, Englisch und weiß nicht was, Mathematik, ob man da irgendwie Gleiches beizaubern kann. Weiß ich nicht, bin ich jetzt überfragt.
Auf jeden Fall.
Aber einfach so mitdenken, das wollte ich sagen. Weißt du, das war mein Punkt. Dass man eben das war mein Punkt, dass man eben dieses Wissen und Können nicht an sich und nicht losgelöst, sondern immer mit der sozialen verantwortlichen Nutzung denkt. Ja,
ja, ich stelle mir manchmal die Frage, jetzt sind wir ja beide Religionslehrer und ich bin noch dazu Politiklehrer, ob das nicht so eine Krankheit ist, die wir beide haben. Also,
kann sein.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Gesetzgebung unterrichte, also sollen die das politische System der Bundesrepublik Deutschland kennenlernen und dabei spielt Gesetzgebung eine Rolle. Mache ich das jetzt zum Beispiel aktuell am Tierwohlgesetz, also ein Gesetz zum Tierwohl. Also da geht es darum, ja, wie viel Quadratmeter hat denn ein Schwein und wie viel Quadratmeter hat denn ein Huhn und dann gibt es Haltungsstufen und so weiter und so fort. Und wie sich das so ein bisschen entwickelt hat und was der Gesetzgeber da macht, weil es ja vielleicht der Markt in dem Fall dann entweder nicht regelt und so weiter und so fort. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn, da geht es ja, im Grunde genommen um ein gesellschaftlich relevantes Thema, um Verantwortung. Und damit setze ich natürlich, obwohl ich eigentlich nur einen Mechanismus erklären möchte und lernen möchte, erziehe ich.
Ja.
Ohne dass ich jetzt hier eine, es geht ja in alle Richtungen, ne? Ich frage mich dann halt, und du hast jetzt ein super Beispiel aus Musik gebracht. Ich frage mich dann, ob das jetzt so in anderen Fächern eben auch der Fall ist.
Ja.
Die dann keine Überschneidung haben mit unseren Fächern und ob die das dann mitdenken. Oder ob ich jetzt hier in meinem Elfenbeinturm sitze und denke, ihr müsst. Und die wiederum sagen, was willst du eigentlich von mir, Jonas? Oder sei mal nicht so überheblich, Jonas. Kann ja auch sein.
Mhm.
Ja, dass das ein Deutschlehrer zum Beispiel macht, das ist mir klar. Dass, alleine durch die Literatur, die bearbeiten. Oder ein Geschichtslehrer, ist mir auch klar.
Ja.
Und damit auch ein Englischlehrer, auch. Französisch auch, weil die einfach über die Literatur, wenn sie jetzt nicht nur gerade die Grammatik und die Wörter beibringen. Da findet das statt. Aber das ist, was passiert in den Jahrgangsstufen, wo sie eben keine Literatur lesen oder in Fächern, die da keine Überschneidung haben? Ja.
Mhm. Ja. Gute Frage. Du sag mal, jetzt haben wir schon ganz schön viel gesprochen, ne? Also, wir haben schon
einiges geschafft, aber ich glaube, ein bisschen unstrukturiert, oder?
Macht nichts.
Also,
weiß nicht, macht nichts. Wollen wir noch ein paar konkrete. Wollen wir noch ein bisschen konkreter werden, so zum Schluss?
Ja,
hast
mach
du eine
mal.
Konkrete.
Oder willst du erstmal einen kurzen Zwischengedanken? Ist zu bündeln. Das wäre doch jetzt eine gute Aufgabe für dich, Tobi.
Ich war's befürchtet.
Bündel doch mal.
Was kann ich denn jetzt bündeln, ey? Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht so spontan. Ich finde, wir haben.
Also dann mach ich das mal, indem ich die zwei Zitate vom Anfang, die ich gebracht habe,
aufgreife.
Und deins kannst du dann ergänzen.
Ja.
Zum Beispiel, zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern/Lehrern bekommen: Wurzeln und Flügel. Das heißt, da sollen sie eingebettet werden in eine Gesellschaft auch, ne? Nicht nur. Wenn man das mal mit Wurzeln verbindet.
Wurzeln, okay, die Gesellschaft, sagst du jetzt, ja.
Und gleichzeitig, in dem Fall haben wir das ja jetzt lange diskutiert.
Mhm.
Und die Flügel, also die Freiheit, wie sie sich da bewegen können, ohne zu sehr gemaßregelt zu werden. Denn das ist der zweite, das zweite Zitat, nämlich der Erziehungsauftrag wird oft als moralisches Feigenblatt benutzt, um autoritäre Kontrolle zu rechtfertigen. Und das wollen wir natürlich nicht.
Das wollen wir nicht, genau.
Davon wollen wir uns abgrenzen.
Ja.
Beziehungsweise historisch ist es natürlich oft passiert, ne, muss man einfach sagen, glaube ich.
Ja.
Gerade in der preußischen Zeit, würde ich sagen.
Ja.
Und dazwischen, da wollen wir uns abgrenzen und wir wollen im Grunde genommen zu dem anderen Zitat hin. Und dann war noch dein Zitat von Herbert.
Man kann nicht unterrichten, ohne zugleich zu erziehen.
Genau. Und das passiert nicht nur durch den Unterrichtsgegenstand, sondern auch durch den transportierten Unterrichtsgegenstand. Also wie mache ich das? Das passiert auch durch mich als Lehrer, wie ich reagiere, wie ich handle, wie ich mit den Schülern interagiere. Und das ist substanziell für ein Beziehungsgeschehen, was wir haben.
Ja.
Und dass wir häufig zu wenig, und da habe ich den Fokus eher, würde ich sagen, auf die Gymnasiallehrer gelegt, zu wenig über unser Beziehungsgeschehen nachdenken und zu bildnah sind. Während ich glaube, bei anderen Schulformen da das Beziehungsgeschehen eher relevant ist.
Ja.
Ich würde sagen, das könnte es doch gebündelt ungefähr sein.
Klingt super. Ich bin ganz begeistert, auf jeden Fall. Und jetzt nochmal was Konkretes, komm. Hast du ein Beispiel?
Ja, aber da warst du ja jetzt dran. Jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich habe mich gemeldet. Du hast mich drangenommen.
Ach.
Ich habe geleistet. Und jetzt werfe ich den Ball des Gesprächs weiter an die nächste Person.
Okay, also ich habe hab ich ein Beispiel. Gut, zu spät kommen und das alles haben wir schon alles diskutiert. Ganz aktuell, gestern habe ich eine Aufgabe. Du willst eingreifen?
Nee, mach mal.
Ich habe eine Aufgabe gegeben und dann hat der Schüler, ich bin rumgegangen und der Schüler hat, also ich muss kurz einbetten, in Religionsunterricht, 8. Klasse, Aufgabe aus einem Schulbuch. Im Schulbuch gab es einen Text und drei Aufgaben dazu. Ich habe diese drei Aufgaben eigenständig erweitert, an die Tafel gebracht mit Kriterien, die ich erfüllt haben wollte. Innerhalb von 2-3 Minuten war der Schüler fertig und machte irgendwas anderes. Ich rumgegangen, hab geguckt, hab ich so, bist du schon fertig oder was? Was ist mit dir? Ja, ich bin schon fertig. Ja, zeig mal her. Dann hat er mir drei Sätze gezeigt, die diese Fragen in dem Buch perfekt auf den Punkt beantwortet haben. Aber diese Fragen, also aber diese Antwortsätze, die wirklich sehr gut waren, die passten nicht zu meinem Kriterienkatalog, den ich an die Tafel gebracht habe. Habe ich ihn halt gefragt. Ich will direkt kommentieren. Ich hatte in dem Moment innere Ruhe und Gelassenheit und habe ihn gefragt, du, das klingt ja super. Also, ich frage dich jetzt nicht unbedingt, wo du das her hast, aber das entspricht nicht so ganz der Aufgabe, die ich euch gegeben habe. Sag mal, hm? Naja, und dann war er so ehrlich tatsächlich und hat mir erzählt, ja, dass er halt ChatGPT gefragt hat, ne? Mhm. Und dann habe ich ihn noch gefragt, echt, ja, und wie hast du das gemacht und so? Und dann hat er mir das erklärt, wie er das gemacht hat. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht möchte und ja, warum machst du es? Und du hast das ja schon mal bei mir gemacht, letztes Jahr, ne? Da habe ich dir ja auch einfach gesagt, dass du es nicht machen sollst. Und dann meinte ich noch zu ihm, ich weiß nicht so genau, jetzt hast du es ja schon wieder gemacht. Hast du eigentlich einen Account? Also, vielleicht sollte ich einfach mal richtig ausrasten oder so, damit es dann wirklich lässt, oder? Weil irgendwie hast du es ja jetzt schon wieder gemacht. Wie oft machst du das so im Unterricht und so? Hat er so ein bisschen rumgeredet und so. Naja, und wenn ich so an diese Situation denke, hat die, glaube ich, schon so einiges mit dem Erziehungsauftrag zu tun.
Ja, hat was mit
Frage an dich. Wie würdest du die Situation analysieren?
Naja, also erstmal kann man jetzt erstmal losgelöst von der Frage, ob jetzt ein Schüler KI benutzen darf oder nicht und wann es sinnvoll ist oder nicht, ist es ja erstmal eine Regel, die du aufgestellt hast, dass man das eben nicht soll. Der Schüler geht gegen die Regel an, verstößt gegen die Regel und damit wird sowohl ein Regelverstoß praktisch umgesetzt, als auch ein Vertrauensmissbrauch, weil du gibst ihm ja Freiheiten und du willst ja nicht die ganze Zeit kontrollieren müssen, ob der Schüler KI umsetzt. Und dann versuchst du mit ihm zu klären, welche Form der Ermahnung er im Grunde bräuchte, dass er in Zukunft sein Verhalten anpasst.
Mhm. Ja.
Und weil ja deine normale Ermahnung der Vergangenheit anscheinend nicht genutzt hat.
Habe ich ihn gefragt, ob ich ihn vielleicht mal anschreien sollte.
Und was hat er geantwortet?
Er hat nur so gegrummelt.
Ach so. Ja.
Ja, also ich habe noch so einen anderen Punkt im Kopf, der mir glaube ich glaube, der hat auch in dieser Situation eine Rolle gespielt. Und zwar ist das der Aspekt Vorbild sein.
Ja, und das ist das Problem jetzt, wenn wir jetzt darüber sprechen, ne? Ist mir gerade der Gedankengang gekommen, ist das auch ein Stück weit eine Selbstbeweihräucherung, weil jetzt müsste ich ja eigentlich nachüberlegen, Situationen, wo ich eben nicht Vorbild war.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt sage, wo war ich Vorbild, mir fällt gerade von heute eine Situation ein, komme ich später zu, dann ist das ja eine Selbstbeweihräucherung.
Ja.
Und das Problem ist, das, wo ich kein Vorbild bin, ist dann ja eher sowas, wo man meistens sich weniger unter Kontrolle hat und dann einfach laut wird zum Beispiel.
Ja.
Und wenn man dann sagt, Lautstärke ist auch eine Form, also große Lautstärke ist auch eine Form von Gewalt, ja, das würde ich sagen, passiert den meisten Lehrern irgendwann mal.
Ja, mir passiert das.
Ja, genau.
Also, sage ich ganz ehrlich, mir passiert das, ja.
Und ja, gut, ich meine, es gibt ja auch nochmal so ein lautes Sprechen. Wir müssen ja sowieso immer laut sein im Schulraum, im Klassenraum. Und manchmal gibt es dann eine übersteigerte Form, wie auch immer. Ne? Und das wäre mir aber jetzt gerade ein bisschen zu langweilig. Und ich überlege gerade, wo ich ein negatives Vorbild ist, wenn man im Grunde genommen zum Beispiel Witze über einen Schüler macht.
Ja,
Oder.
Habe ich auch gerade im Kopf gehabt, ja.
Oder, ja, also ich bin ja auch schon Sprücheklopfer. Ich versuche den immer deutlich zu machen, hey, kommst du gerade mit klar oder war es ein bisschen zu krass? So, ja. Ne? Aber bislang würde ich sagen, geht's. Oder was ich nicht praktiziere, muss ich ganz ehrlich sagen, aber was ich öfter mal mitbekomme, ist eben, ja, lästern. Ne?
Mhm.
Also,
ja.
Lehrer mit Schülern über Schüler oder über Lehrer auch.
Ja.
Das wäre so ein natürlich finden die das erstmal cool, ne? Der Lehrer öffnet sich, bla bla.
Mhm.
Aber natürlich ist es im Grunde genommen eine Verstärkung dieser Grundeigenschaft, die einfach ein Feind jeder Gemeinschaft sind.
Ja.
Da fühle ich mich jetzt aber weniger angesprochen.
Ja, aber ich finde dieser Vorbild.
Wobei das ja letztlich, wenn ich das jetzt gerade sage, ist ja auch eine Form von Lästern, aber das meine ich ja jetzt gar nicht. Ich mache es ja namenlos und ich will im Grunde Mechanismen beschreiben.
Ja. Aber dieser Vorbildsaspekt, will ich nochmal sagen, das, was du jetzt ja auch gerade aufgegriffen hast mit Beschreibung von Verhaltensweisen, ich finde den sehr, sehr wichtig, Jonas. Und den hatten wir, glaube ich, auch am Anfang noch nicht so richtig drin. Weil wir haben ja auch uns gefragt, wie kann das zum Beispiel so ein Mathe-, Bio-, Chemielehrer, was auch immer. Ne, wir haben ja über unsere Fächer gesprochen, wo es viele Aspekte gibt, wo man das Fachliche mit dem Erzieherischen irgendwie verknüpfen kann. Und ich würde jetzt einfach mal so behaupten wollen, so ein Mathe-Lehrer, der halt einfach nur seine Inhalte durchnimmt, und auch überhaupt gar nicht sich die Frage stellt, kann man jetzt diese einzelnen inhaltlichen Aspekte irgendwie mit einem Erziehungsauftrag verknüpfen oder sowas, der erzieht ja indirekt, indem er einfach eine bestimmte Haltung an den Tag legt und indem er eben einfach Vorbild ist. Wenn er freundlich zu den Schülern ist, wenn er mit Konflikten besonnen umgeht, wenn er respektvoll mit den Schülern umgeht, wenn die Schüler ihre Hausaufgaben nicht haben und er sozusagen da dann menschlich mit umgeht, ja, also
wenn er sich für sie interessiert.
Wenn er sich für sie interessiert, genau, wenn er mit ihnen redet, wenn er sozusagen nicht nur die Mathe toll finden und Spaß dran haben und können, sich mit denen abgibt, sondern wenn er auch sich um die kümmert, die vielleicht echt ein Riesenproblem und vielleicht auch eine Angst vor Mathe haben, da gibt's ja so einige. Wenn er sich um die auch kümmert und wenn er ihnen verständnisvoll begegnet, das alles vielleicht eine gute Klassengemeinschaft herstellt und so weiter, das alles ist doch Erziehung, die irgendwie permanent im laufenden Unterricht stattfindet, aufgrund der Atmosphäre, der Unterrichtsatmosphäre, die man schafft, oder?
Natürlich, und überhaupt. Oder überhaupt das Klassenlehrergeschäft. Ne? Also an meinen ganzen Schulen habe ich so viele tolle Kollegen gehabt, die am Puls des Schülers in ihrem Denken irgendwie waren. Also die Lebensgeschichte gesehen haben, ihnen geholfen haben über mentales Tief, mentales Hoch.
Ja.
Sei es familiär, sei es Freundschaften und so weiter und so fort. So viele tolle Kollegen und das ist das ja auch.
Ja.
Und das machen die ja nebenbei. Und wenn du eine Person hast oder wenn die ganzen Kollegen, die dann so einfühlsam mit den Menschen umgehen, was ja die Mehrheit ist, ne? Also wenn wir die ganze Zeit negativ, wir sprechen ja auch viel negativ gerade vorher, die Mehrheit macht das ja anders.
Ja.
Ne? Die Mehrheit ist ja Lehrer, weil sie mit den Kindern arbeiten wollen, weil sie sie lieb haben und zum Positiven begleiten wollen. Und ja, da, das ist ja ein großer Teil unseres Geschäfts und das machen ja ganz, ganz viele.
Ja.
Und das, da bin ich schon auch begeistert.
Ja. Ja, gut. Hast du noch ein paar Tipps? Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Sonst würde ich sagen, machen wir noch ein paar Tipps. Das hat, du hast es auch gerade so schön gesagt, es könnte jetzt eigentlich so ein Ende werden, oder?
Ich glaube, da gibt es keine Tipps. Also man kann sich höchstens mal da, die Frage stellen, was für eine Haltung habe ich zu gesellschaftlichen Themen, zu Werten? Mhm. Woher stammen die?
Mhm.
Was ist mir wichtig in der Schule? Was sollen die Kinder erleben,
ja,
oder die Schüler erleben? Habe ich ein Gewissen?
Mhm.
Habe ich ein Gewissen, mit dem ich im Reinen bin?
Ja.
Ja.
Ja, also ich finde auch so ein bisschen an sich selbst arbeiten, ne?
Ja, das sind auch die Kleinigkeiten, ne? Das kann ja sein von, ich mache mal einen Klassenraum auch mal mit sauber und dass das nicht nur die Schüler machen.
Mhm.
Hinzu, ich habe einfach total wertschätzende Gespräche und bin der halbe Psychologe des Schülers. Ne?
Also wir haben ja gesagt, Erziehungsarbeit ist irgendwie Beziehungsarbeit und mir persönlich geht das so, das ist vielleicht ein Tipp, wenn euch das auch so geht, dir, Yunus und liebe Hörer, wenn es mir gut geht, dann bin ich entspannter, dann bin ich gelassener, dann kann ich besser Beziehungsarbeit leisten und dann kann ich besser erziehen. Dann bin ich besser zu meinen Kindern, lieber zu meiner Frau, lieber zu meinen Schülern. Ja, und wie kriege ich das hin? Indem ich ein ausgeglichenes Leben führe, ne? Indem ich mich gut ernähre, indem ich Sport treibe, indem ich irgendwie auf mich achte, indem ich irgendwie ausgeschlafen in den Unterricht gehe, indem ich nicht irgendwie, weiß nicht, mich abends und nachts verzettle, sondern dann rechtzeitig ins Bett gehe und dann einfach ausgeschlafen in den Tag starte, dann läuft das irgendwie entspannter. So, ja?
Du hältst mir gerade krass den Spiegel vor, weil das sind alles Punkte, die ich gerade nicht erfülle.
Sorry.
Ich schlafe zurzeit echt wenig.
Oh, Yunus, du kriegst das trotzdem hin. Du bist ja die Ausnahme.
Auf jeden Fall. Nein, was
aber
ich
ist
wirklich
so,
gerade.
Oder?
Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja, aber manches ist auch systematisch gehemmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, an meiner Fächerkombination ist es echt schade, dass ich ja viele Schüler wirklich nur mit, und du ja im Grunde auch, mit wenigen Stunden sehe. Und das heißt, ich kann meine Beziehungsarbeit gar nicht so gut leisten,
das
wie das meine, ich sag mal, Mathe-Deutsch-Kollegen können, die dann mit ganz vielen Stunden in der Klasse sind, die kennen ihre Schüler viel besser als ich. Mhm. Und ich werde sie auch nie so kennenlernen.
Ja.
Das ist schon etwas, was mir fehlt. Und vielleicht ist es das auch der Grund, warum wir hier jetzt gerade miteinander reden, weil uns das irgendwie beiden total wichtig ist.
Ja.
Und gleichzeitig merken wir, an welche Grenzen wir stoßen, weil du eben Musik-Rallye hast und ich Rallye-Politik.
Ja.
Und damit eine ganz andere Nähe habe. Ne?
Ja, ja. Stimmt.
Selbst als Klassenlehrer habe ich dann im Grunde genommen nie die Nähe erreicht, wie ein Klassenlehrer, der da mit vielen Stunden drin ist.
Mhm. Und vielleicht sogar noch mit zwei Hauptfächern manche, ne?
Genau.
Ja. Mit Deutsch und Mathe oder sowas, ne?
Ja, und dann noch eine Verfügungsstunde.
Ja,
oder so, ne?
Ja,
Deutsch,
richtig.
Mathe und Verfügungsstunde.
Ja.
Da bist du echt die ganze Zeit dabei.
Ja.
Klar, man rechnet nicht nur in Stunden, aber das ist schon natürlich ein Faktor. Ne? Wie oft sehe ich die Kinder? Sehe ich die einmal in der Woche? Sehe ich sie zweimal in der Woche? Oder sehe ich sie drei bis viermal in der Woche?
Ja.
Und die ganzen IGS-Kollegen ja ohnehin, ne? Die einfach mit vielen, vielen Stunden da drin sitzen, weil sie ja eben nicht in diesen Fächerkanon gefangen sind wie wir. Und die können natürlich einen ganz anderen Erziehungsauftrag wahrnehmen, als ich das tue. Und da, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe IGS-Kollegen, darum beneide ich euch.
Mhm.
Das fehlt mir.
Mhm. Ja. Mensch, Yunus, was sagst du?
Ich würde sagen, wir haben noch nicht ganz die Vision, wie der Erziehungsauftrag aussehen sollte, um ihn in Utopia zu finden, aber ich würde sagen, wir reiten jetzt mal auf nach Utopia.
Auf nach Utopia? War das schon. Warte. Das darfst du gleich nochmal sagen. Also, wir haben jetzt, glaube ich, das Warum geklärt, oder? Das Warum und,
ja.
Und was wir uns darunter vorstellen und warum uns das wichtig ist, ne? Was wir so bedeutend, genau, also, und wichtig finden an dem Erziehungsauftrag. Und also nochmal der Hinweis so, wir haben mich so ein bisschen eingelesen und so, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, es ist ja ein extrem weites Feld. Es gibt tausende von Konzepten und schon alleine, wir könnten auch nochmal eine Folge machen zu der rechtlichen Lage, haben wir auch kurz drüber gesprochen, ob wir das ansprechen wollen oder nicht, haben wir uns bewusst jetzt dagegen entschieden. Also, ja, vielleicht machen wir das nochmal, ne? Vielleicht vertiefen wir das, vielleicht greifen wir uns mal einen einzelnen Aspekt raus, den rechtlichen Aspekt oder stellen mal irgendein Konzept vor. Ich meine, letztlich, wir haben ja auch schon mal, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wer das nachhören möchte, wir hatten ja mal eine Folge zum Trainingsraum, ne? Das ist ja letztlich ein Konzept, welches entwickelt wurde, um dem Erziehungsauftrag gerecht zu werden, ne? Und es ist ein riesenweites Feld. Also,
so, ja, ne? Und deswegen, wir haben jetzt einen kleinen Fokus gewählt. Man könnte auch noch überlegen, dass man mal eine Folge macht, wo war ich heute aktiv, den Erziehungsauftrag umzusetzen. Dann könnte man einfach ganz konkrete Beispiele bearbeiten oder man könnte wirklich die Theorie beackern oder über den rechtlichen Rahmen hinaus eben auch mal so eine radikale Gegenposition sich mal anzuschauen, so nach dem Motto, der Lehrer soll sich gefälligst zurückhalten.
Ja.
All das kann man diskutieren, schaffen wir nur leider nicht, genau. Zumindest nicht in dieser Folge.
Genau. Und aber liebe Hörer, wenn ihr Interesse habt an weiteren Punkten, dann gebt uns gerne mal ein Feedback zu dieser Folge und schreibt auch direkt da rein, was euch da noch interessieren würde, wo wir uns nochmal den Kopf drüber zerbrechen oder wo wir drüber diskutieren könnten, oder?
Und das ist natürlich auch die Überleitung zu sagen, wenn ihr natürlich die weiteren Folgen natürlich auch sehen wollt, wenn wir dann doch nochmal über den Erziehungsauftrag, hören wollt, über den Erziehungsauftrag sprechen, dann muss man natürlich auch bei diversen Streamern die Glocke anmachen und auf Abonnieren klicken und so weiter.
Abonniert uns
und, so
und erzählt weiter von uns. Macht Werbung bei euren Kollegen und euren Freunden und Schulleitung und Kindern und wer auch immer. Und erzieht mit Freude und Beziehung. Und in diesem Sinne würde ich sagen,
auf nach Utopia.
Auf nach Utopia. Tschüss.
Lehrer Talk.